Matthäus 22, ab Vers 41, wir sind bis Vers 40 gekommen, das letzte Mal in Matthäus. Wir lesen heute den Abschnitt Verse 41 bis 46. Wer von euch diskutiert gerne? Ha? Kinder mit den Eltern vielleicht? Geht es manchmal heiß her? Jesus hatte eine Diskussion mit verschiedenen Gruppen der Leiter der Juden, also von Gottes Volk, von Israel. Und sie haben ihm Fragen gestellt mit der Hoffnung, dass Jesus sich mit seinen Antworten irgendwie unbeliebt macht beim Volk oder bei den Römern, die das Land Israel ja besetzt hatten. Aber Jesus war der schlaueste Mensch auf der Erde und er hat mit seinen Antworten und mit seinen Gegenfragen den Spieß umgedreht und seine Gegner in Erklärungsnot gebracht. Und zuletzt war er im Gespräch mit der Gruppe der Pharisäer. Das waren Menschen, die Gottes Regeln ganz genau beachten wollten. Und Jesus hat ihnen ihre Frage beantwortet, welches die wichtigste Regel ist in Gottes Gesetz. Und Jesus hat ihm geantwortet und gesagt, lieben. Du sollst lieben. Gott mit allem, was du bist und allem, was du hast und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe und du hast Gottes Willen getan. Das ist nicht kompliziert. Und jetzt geht Jesus in die Offensive und stellt ihnen eine Frage. Lasst uns lesen im Vers 41. Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte, was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sohn bedeutet so viel wie Nachkomme, also auch der Opa oder der Uropa hätte dich seinen Sohn genannt in der damaligen Kultur. Also die Frage ist, wessen Nachkomme ist der Christus? Was bedeutet Christus? Wer weiß, was Christus bedeutet? Von euch Kindern? Ja, Jolene? Ja, Jesus? Genau, der Gesalbte heißt es übersetzt. Messias in Hebräisch, Christos in Griechisch, Christus ist lateinisch eigentlich, bedeutet so viel wie der Gesalbte. Und Jolene hat recht, Jesus ist der Christus, der Gesalbte. Aber wenn wir sagen Jesus Christus, dann ist es nicht sein Nachname, Jesus der Vorname, Christus der Nachname, sondern es ist ein Titel, so wie Doktor oder Bürgermeister oder Lehrer, so in diese Richtung. Also Jesus der Gesalbte, das war sein Titel, seine Mission, wenn wir so sagen wollen. Und ich möchte euch Kindern so eine Challenge mitgeben heute. Passt doch mal auf, wie oft ich der Gesalbte sage heute, okay? Ich glaube, dreimal hat man schon. Können wir nachher drüber reden. Wer die richtige Zahl hat, okay? Der Gesalbte. Erinnert ihr euch an letzte Woche? An die Puppe, die wir Aaron genannt haben und die Lena für uns gesalbt hat. Sie haben Menschen gesalbt damals, also einen Hohenpriester zum Beispiel, wenn er eingesetzt wurde, oder auch einen König, wenn er eingesetzt wurde. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht, nochmal. Bild von David, wie er von Samuel zum König gesalbt wurde, ihr kennt die Geschichte. Also der Gesalbte, der Messias. Im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, ist aufgeschrieben, was Gott zu vielen Propheten gesagt hat, also Menschen, zu denen Gott geredet hat, über hunderte von Jahren. Und der Gesalbte war im Alten Testament ein versprochener König. und Retter für Gottes Volk, der sie so wie Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat. Ihr erinnert euch an die Geschichte mit dem Meer, das sich gespalten hat und das Volk konnte durchziehen. So wie Gott sein Volk befreit hat in der Geschichte, wird dieser verheißene, gesalbte, der Retter, der König, sein Volk von ihrer Sünde befreien, von aller menschlicher Herrschaft befreien letztendlich. Und wie die Jolene schon richtig gesagt hat, Jesus war der verheißene Gesalbte. Jesus Christus, Jesus der Gesalbte, Jesus der Messias, Jesus der Christus. Aber die Leiter Israels wollten ihn nicht anerkennen, die wollten ihn nicht annehmen als ihren König, als ihren Retter, auch nicht als ihren Gott annehmen. Die haben gesagt, Jesus ist nur ein ganz normaler Mensch, wie alle anderen auch. Und viele Menschen sagen das heute auch, vielleicht von euren Schulkollegen sagen manche sowas oder von euren Arbeitskollegen. Aber Jesus hat ganz besondere Dinge getan. Einmal war Jesus mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern in einem Boot, in einem Sturm, ein furchtbarer Sturm. Und die Wellen in das Boot geschwappt, ein Wind. Und Jesus ist aufgestanden, also erst haben sie ihn aufgeweckt, dann ist Jesus aufgestanden und hat gesagt, pst, sei still zu dem Wind und zu den Wellen. Und es war still. Kinder, kann ein Mensch sowas tun? Nee, oder? Seine Freunde haben gesagt, in der Stelle habe ich mal nicht notiert, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Ein anderes Mal waren die Freunde von Jesus allein in einem Boot unterwegs und es war wieder so ein Sturm. Und da ist Jesus auf dem Wasser, auf den Wellen gehend zu ihnen gegangen. Und dann, als Jesus ins Boot gestiegen ist zu ihnen, war es wieder ganz still. Der Sturm hat aufgehört, der See war wieder spiegelglatt, wie ihr in den Bildern seht hier. Frage, können Menschen auf dem Wasser gehen? Nee, können sie nicht. Und in Matthäus 14, Vers 33 lesen wir, die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und wenn Jesus Gottes Sohn ist, dann ist er auch Gott. Der Sohn von Gott hat dieselbe Natur wie Gott. Mein Sohn ist ein Mensch. Wenn du einen Hund hast und der hat einen Sohn, dann ist er ein Hund. Der Sohn deiner Katze ist eine Katze. Also, wenn Jesus hier Gottes Sohn genannt wird, dann wird auch anerkannt, dass er Gott ist. Und ein Freund von Jesus, der Simon Petrus, der war ein Fischer. Und die Fischer, die haben normalerweise nachts gefischt, haben ihre Netze ausgeworfen, kleine Lichter gehabt, die haben die Fische angezogen und der Simon hatte echt eine schlechte Nacht, der hat die ganze Nacht nichts gefangen. Und dann stieg Jesus in sein Boot, hat zu den Leuten gepredigt und dann hat er zu Petrus gesagt, Petrus, fahr noch mal raus und wirf deine Netze aus. Und das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, weil untertags hat eigentlich keiner gefischt, da hat niemand was gefangen. Aber Petrus hat sich entschieden, Jesus zu vertrauen. Und er hat sein Netz noch mal ausgeworfen und die Fische sind ihm förmlich ins Netz gesprungen. Und auch da war der Simon wieder erschrocken über Jesus. Und er hat zu ihm gesagt, steig aus meinem Boot aus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Herr, kann ein Mensch Fischen befehlen, dass sie ins Netz springen? Nee, gell? Viele kranke und behinderte Menschen sind zu Jesus gekommen. Also da waren Blinde, Taube, Lahme, also Menschen, die von Geburt an noch nie sehen konnten oder noch nie laufen konnten. Und Jesus hat sie geheilt. Meistens mit einem Wort. Und dann wird gesagt, ich will, dass du gesund wirst. Und sie waren gesund. Auch da gibt es zwei Bilder. Ja. Frage, kann ein Mensch einen anderen Menschen mit einem Wort heilen? Nee, das kann nur Gott, gell? Erinnert uns an die Schöpfung. Auch da sprach Gott und es war. Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Gott sprach, es sollen Tiere sein und es waren Tiere. Gott kann das mit einem Wort Dinge erschaffen, Dinge verändern. Jesus hatte einen Freund, der hieß Lazarus und er war gestorben. Und der Lazarus wurde begraben, der war schon 4 Tage tot, der hat schon gestunken. Und Jesus hat gesagt, mach das Grab auf. Und die Schwester von Lazarus, Freundin von Jesus, die hat gesagt, oh Herr, nee, der riecht schon, der ist schon am Verwesen. Aber Jesus hat gesagt, nee, mach das Grab auf. Und dann hat er Lazarus beim Namen gerufen und Lazarus ist herausgekommen. Jesus hat ihn wieder lebendig gemacht. Kann ein Mensch Tote wieder zum Leben auferwecken, in dem, was er ruft? Nein, gell? Das kann nur Gott. Einmal waren ganz viele Menschen um Jesus versammelt. Also mehr als in Grünstadt wohnen, so vielleicht um die 20.000. Und die hatten Hunger, aber diese ganzen Menschen hatten nur so 5 Tortillas, so waren die Brote damals, so Fladenbrote, so ganz dünne. 5 Tortillas würden wir sagen und 2 Fische. Langt das für 20.000 Menschen? Nee, gell? Aber Jesus hat diese 5 Tortillas und 2 Fische genommen, hat gebetet, dem Vater gedankt, hat begonnen, es zu brechen, es auszuteilen und Gott hat es vermehrt. Und alle Menschen wurden total satt und am Ende war noch mehr übrig, als sie am Anfang überhaupt hatten. Kann ein Mensch das tun? Einfach Essen vermehren, wie Jesus getan hat? Nein, das kann nur einer, Gott. Jesus hat zu einem Menschen gesagt, deine Sünden, alles, was du je falsch gemacht hast, das ist dir vergeben. Und die Pharisäer, also diese Gruppe von Menschen, zu denen Jesus gerade sprach, die hatten selbst gesagt, wer kann Sünden vergeben? Außer einem Gott. Kann kein Mensch tun. Aber die Pharisäer wollten Jesus nicht als Gott annehmen, weil dann hätten sie sich ihm unterordnen müssen. Die wollten ihr eigener Chef sein, wie so viele. Und so stellt ihnen Jesus jetzt eine interessante Frage. Wessen Nachkomme ist dieser versprochene Gesalbte, der Christus? Was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie aber sagen zu ihm, Davids. Alle Juden wussten aus dem Alten Testament, dass der versprochene Messias, der Gesalbte, der Christus, ein Nachkomme von König David sein wird, dem größten König, den Israel hatte, an dem alle anderen Könige nach ihm gemessen wurden. Das war ganz klar prophezeit im Alten Testament. Jesaja 11, Jeremia 23 zum Beispiel, da gab es auch gar keine Diskussion oder gar keinen Streit unter den Juden darüber. Also Jeremia 23, Vers 5 zum Beispiel, da heißt es, siehe Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Wisst ihr, was ein Spross ist? Meine Himbeeren haben das. Wenn da so eine Himbeerpflanze ist und dann wächst da noch so ein kleines Pflänzchen raus aus dem Großen. Das ist ein Spross, ein Nachkomme ist damit gemeint. Der Herr spricht, da werde ich dem David einen gerechten Nachkommen erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Also wessen Nachkomme ist der Gesalbte, der Messias? Und sie sagen zu ihm, Davids. Vers 43, er spricht zu ihnen, wie nennt David ihn denn im Geist Herr? Indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist das ein Sohn? David nannte diesen verheißenen Gesalbten im Geist, das heißt geführt vom Heiligen Geist, inspiriert vom Heiligen Geist, Herr. Und Jesus zitiert hier aus Psalm 110, in Vers 1. Es war ein Psalm, sprich ein Lied, das David geschrieben hat, ein messianischer Psalm, der über den verheißenen Gesalbten spricht. Die Juden haben das erkannt, dass er über diesen verheißenen Retter spricht. Und in diesem Psalm heißt es der Herr, groß geschrieben, wenn ihr nachlest, also Gottes Name, Yahweh. Sagt zu meinem Herrn, spricht hier über den Messias, sagt David, setze dich zu meiner Rechten. Also ich will meine Herrschaft mit dir teilen. Okay, Kids, wer von euch wird von seinem Papa Herr genannt? Oder Chef? Oder Boss? Irgendwer? Nee, oder? Niemand. Umgekehrt ist es. Der Papa ist der Herr im Haus, gell? Das Haupt der Familie. Die Kinder sollen den Eltern gehorchen. Epheser 6, Vers 1. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht, das ist richtig. Und niemals hätte damals ein Patriarch, ein Papa, ein Vater seine Nachkommen Herr genannt. Aber David, der größte König, den Israel je hatte, nennt hier seine Nachkommen, den versprochenen Gesalbten, Herr. So wie Gott, auch den hat er Herr genannt. Und so, wenn der Messias nur der Sohn oder der Nachkomme von David gewesen wäre, hätte er ihn nie Herr genannt. Und Jesus sagt, wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist das sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von dem Tag an, ihn weiter zu befragen. Also auch diese Runde der Auseinandersetzung ging an Jesus. Jesus hat ihnen aus ihrem Alten Testament gezeigt, aus dem Psalm 110, dass ihre Sicht von dem Messias, von dem Gesalbten als nur ein Mensch zu gering ist. Die konnten diesen Vers im Psalm 110 nicht erklären. Wohl auch nicht Verse wie Sprüche 30, Vers 4. Da steht, wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer hat die Wasser in ein Tuch eingebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Also wer ist der Schöpfer? Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Also Yahweh, der Gott Israels, der Gott der Bibel, offenbart uns hier, dass er einen Sohn hat. Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes? Oder Jesaja 9, kennt ihr alle, Verse 5 und 6. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Also der Sohn ist der wunderbare Ratgeber. Er ist der starke Gott. Schon ganz klar offenbart im Alten Testament. Also Jesus, der Christus, der Gesalbte, Jesus ist Mensch und Gott. Er ist Gott, der Mensch wurde. Und als Mensch ist er ein Nachkomme von David, so wie es verheißen war. Aber als Gott ist ja auch Davids Herr und sein Schöpfer. Und er war schon lange vor ihm da, so wie Jesus in Johannes 8 zu den Leitern Israels gesagt hat: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham der Urvater des Volkes Israel war, bin ich. Ich bin der ewige Gott. Und Jesus hat es immer für sich beansprucht. Er hat zum Beispiel gesagt: Ich und der Vater, wir sind eins. Ein bisschen kompliziert. Es gibt nur einen Gott, aber dieser Gott ist Vater und Sohn und Heiliger Geist. Ein Gott in drei Personen. Ein Was und drei Wers, wenn wir so sagen wollen. Es gibt ein Wort dafür, Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit, wird es manchmal genannt. Das heißt jetzt nicht, dass Gott drei Falten hat, sondern das kommt von Vielfalt. Also ein dreifaltiger Gott in diesem Sinn. Und das können wir nicht ganz verstehen, aber so offenbart sich Gott uns in der Bibel. Gott ist komplizierter, Gott ist vielseitiger, als wir uns das vorstellen können. Ich meine, wir können es ein bisschen nachempfinden. Also ich bin ein Günther, aber ich bin Vater, ich bin auch ein Sohn, ich bin auch ein Onkel und ein Ehemann und noch ein paar andere Dinge. Oder ihr wisst, ein Element, Wasser, H2O, chemische Formel H2O, existiert als Wasser, flüssig. Haben wir auch ein Bild für euch? Ne, das nächste, ja. Und es existiert als Dampf und es existiert als Eis. Oder ein Ei besteht aus Schale, Eiweiß und Dotter. Also wir kennen das aus der Schöpfung, dass etwas, das eine Einheit ist, aus drei bestehen kann. Eine Einheit, Dreieinheit vielleicht. Vielleicht hat da Gott sowas wie seinen Fingerabdruck hinterlassen in der Schöpfung. Also was wir nicht kennen, ist eine Einheit aus drei Personen. Was kennt man nicht in dieser Welt, aber so ist Gott. Und das können wir nicht ganz verstehen. Gott ist komplizierter, als wir uns das vorstellen können, aber das ist auch okay, weil wenn du deinen Gott total verstehen kannst, dann hast du ihn wahrscheinlich selbst geschnitzt. Ich möchte nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber den Punkt, den ich heute machen möchte, ist: Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Das wollen wir uns mitnehmen von heute. Jesus ist Gott, der Sohn, der Mensch geworden ist. Im Philipperbrief Kapitel 2 lesen wir davon. Und das ist wunderbar, weil nur deshalb konnte er uns erlösen von unserer Schuld. Nur deshalb konnte Jesus ein perfektes Leben leben, so wie Gott eben. Das schafft kein Mensch. Oder habt ihr schon jemals einen perfekten Menschen getroffen? Ich nicht. Das kann nur Gott. Und deshalb konnte er unser vollkommenes Opfer werden, das die Schuld von uns Menschen begleichen kann. Deswegen konnte einer die Schuld von allen bezahlen. Also nicht nur ein Mensch die Schuld von einem anderen Menschen, das wäre schon abgefahren, nee, sondern einer die Schuld von allen. Und das kann nur Gott. Jesus ist Gott, das ist auch wunderbar, weil Gott ist der Stärkste, den es gibt. Und so, wenn Jesus mein Freund ist, der auf mich aufpasst, dann ist das richtig cool. Dann muss ich überhaupt keine Angst mehr haben. Jesus ist Gott, das ist wunderbar, weil Jesus gesagt hat, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Oder im Hebräer 1 heißt es, Jesus ist der Abdruck seines Wesens. Und auch das ist super cool, oder? Weil Gott ist Geist und daher unsichtbar. Das heißt, Gott hat keinen Körper, Gott ist Geist, er hat keinen Körper. Deswegen können wir ihn nicht sehen. Aber in Jesus hat Gott sich sichtbar gemacht. Und wir können ihn so sehen, wie er wirklich ist. Ich habe einen Zwillingsbruder. Viele von euch, manche kennen ihn, manche kennen ihn noch nicht. Und euch mag es ein bisschen schwer fallen, ihn euch vorzustellen. Aber wir sind eineige Zwillinge. Und ein Stück weit kann ich sagen, wer mich gesehen hat, hat meinen Bruder gesehen. Besonders als Kinder haben wir uns sehr ähnlich gesehen. Mach mal das nächste Bild rein, bitte. Da wisst ihr, wer ich bin und wer mein Bruder ist? Also wer mich gesehen hat, hat ihn gesehen ein Stück weit. Wer mich kennengelernt hat, der erkennt meinen Bruder wahrscheinlich. Wenn du ihm begegnen würdest, würdest du ihn erkennen, dass er mein Bruder ist. Dem Walter Konzert ist das passiert, der vor ein paar Wochen bei uns gepredigt hat. Der hat eine Evangelisationsschulung in Wien gemacht und war da auf der Straße und ist meinem Bruder begegnet. Und hat gesagt, hallo Günther. Und der so, nee, ich bin sein Bruder. Und Jesus sagt, wer Jesus betrachtet, der sieht den Vater. Jesus ist der Abdruck seines Wesens. Sie sind eins. Und das ist wunderbar, so können wir Gott kennenlernen. Jesus war so liebevoll mit den Kindern, wenn wir im Evangelium lesen über ihn. Jesus war so barmherzig mit den Sündern. Jesus war so geduldig mit seinen Freunden. Die haben so viel nicht geschnallt, wie wir auch so oft. Jesus war so geduldig, ich schätze das an ihm. Jesus war so vergebend mit der Ehebrecherin oder seinen eigenen Mördern, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus war so ehrlich mit den Pharisäern. Jesus war so gerecht, er war so weise, er war so gut, er war so stark. Und wenn du ihn kennenlernst, dann wirst du ihn lieben. Und so ist Gott. Er ist die schönste Person im ganzen Universum. Und ich darf sein Freund sein. Ich darf Beziehung mit ihm haben. Jesus hat es möglich gemacht. In Jesus ist Gott uns nahe gekommen. Ist das wunderbar? Also, lasst uns ihm anvertrauen und voll Vertrauen mit ihm gehen. Amen. Lass uns beten. Lieber Herr, Jesus, wir sind so dankbar, dass du bist, der du bist. Der Gesalbte, der Christus, der versprochene Retter und König, der Messias, Gott. Deswegen wollen wir dir folgen. Deswegen wollen wir dich anbeten, weil nur du es wert bist. Und ich danke dir, dass du so wunderschön bist und so wunderbar bist. Das ist auch ein Grund, warum wir dich anbeten und dir folgen wollen und niemand anderen. Du bist der Beste, den es gibt. Und so möchte ich beten, Vater, segne uns. Halt uns nah an Jesus. Danke, dass du unser Freund bist und dass wir dich kennen dürfen. Amen.